So, einen schönen guten Morgen. Irgendwann werde ich rauskriegen müssen, welche diese Uhr nun korrekt ist. Meine ist eine Firma. Ich mache so, ich fange nach meiner an und höre nach der anderen auf oder so. Okay, wir sind im Moment dabei, uns so ein bisschen mit Algorithmen zu befassen, die auf Listen arbeiten. Und was ich heute hauptsächlich machen möchte, sind Algorithmen, die auf die sich mit zwei Dingen befassen, nämlich mit Suchen und Sortieren. Das heißt, Suchen und Sortieren wird gesagt, ist so ungefähr, naja, in der kommerziellen Datenverarbeitung, also alles, was mit Lohnabrechnungen oder Umsätzen oder so einem Kram zu tun hat, gehen etwa 80% der Rechenzeit der Computer der Welt in irgendeiner Weise mit Suchen und Sortieren drauf. Sie suchen irgendwelche Versicherungsnehmer in Datenbanken, sie suchen nach irgendwelchen Daten und Google lebt von Suchen überhaupt. Also es ist eine Firma, die eigentlich nur noch von Suchen lebt. Wir haben natürlich nicht den Anspruch, dass wir irgendwie die Google-Programme machen. Ich habe ja erzählt, MapReduce ist deren Hauptprogrammiermuster. Sondern wir wollen hier mal studieren, was eigentlich so die primären Konzepte sind, was man eigentlich machen kann beim Suchen und Sortieren. Dazu muss man sagen, ich habe Ihnen erzählt, es gibt unterschiedliche Datenstrukturen und wir arbeiten zurzeit auf der Struktur der Sequenzen. Diejenigen von Ihnen, die mit Pascal oder C gearbeitet haben, wissen natürlich, dass die dominante Datenstruktur der sogenannte Array ist, über den wir hier noch nicht gesprochen haben. Und man muss schon sagen, diese ganzen Algorithmen sind eigentlich immer auf Arrays getrimmt. Das heißt, im Prinzip sind die in der Literatur immer auf Arrays programmiert. Aber ich möchte Ihnen zumindest mal die Konzepte zeigen. Und bei den meisten von denen sind die Konzepte auch auf Sequenzen anwendbar, wenn auch nicht immer gleich gut. Es gibt zwei zentrale Suchverfahren. Das eine ist die lineare Suche. Und das andere ist die Dissektionssuche. Beim Sortieren gibt es halbe so zu Dutzend Verfahren, je nachdem wie filigran man es aufgelöst. Einer heißt, hat einen schönen Namen, Bubble Sort. Für Bubble Sort spricht nichts außer dem schönen Namen. Aber den hat er nun mal. Dann gibt es den Insertion Sort, den Sie in der Literatur finden. Es gibt einen, der heißt Selection Sort. Dann gibt es einen, der heißt Quick Sort. Das klingt schon mal vielversprechend. Ist es auch. Dann gibt es noch weiter Merge Sort, Heap Sort. Und das sind eigentlich die wichtigsten. Es gibt noch ein paar andere Bucket Sort, aber der läuft nach ganz anderen Kernen, der ist unvergleichbar mit denen hier. Die lineare Suche können Sie auf Sequenzen genauso wie auf Arrays machen. Die Bisektionssuche geht bei Sequenzen nicht, die geht nur bei Arrays. Bisektionssuche ist das, was Sie im Telefonbuch machen. Wenn Sie dort nach dem Namen Pepper suchen, fangen Sie auch nicht auf der ersten Seite bei A an, lesen sequenzielles Berliner Telefonbuch, bis Sie irgendwann bei Herrn Pepper ankommen, sondern Sie gehen halt irgendwo in der Mitte rein, dann gucken Sie, wenn Sie beim R gelandet sind, gucken Sie links, wenn Sie beim M gelandet sind, gucken Sie rechts und so halbiert man immer die Schritte. Das geht rasend schnell, das weiß man. Wenn Sie allerdings von jemandem nur eine Telefonnummer bekommen und gesagt bekommen, wer gehört zu der Telefonnummer, dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als auf Seite 1, Eintrag 1 im Telefonbuch anzufangen und alle Nummern durchzulesen. Es sei denn, es sind elektronische Ausrufe, geht es ein bisschen schneller. Ja, also das heißt, und in Sequenzen können wir einfach nur von vorne nach hinten arbeiten. Mit Arrays kann man andere Sachen machen. Der Bubble Sort geht überall. Eigentlich gehen alle Algorithmen überall. Insertion Sort geht auf Sequenzen wie auf Arrays. Der Selection Sort ist eher ein bisschen clumsy, wenn ihn auf Sequenzen macht und geht gut auf Arrays. Und jetzt kommt der Quick Sort, der geht hier, Merge Sort geht hier nicht ganz so toll und der geht wieder eher nicht für Heap Sort. Und die hier kann man sagen, müssen wir einfach sozusagen Doppelhaken machen, die sind richtig gut, die kann man haben. So, was Sie daran sehen ist, dass eben auf Arrays alles geht und alles auch ziemlich gut funktioniert, während wir bei, na gut, Quick Sort kann ich ja auch zwei Hecken machen, der geht auch ziemlich schnell hin. Was ich versuchen möchte, Ihnen heute zu zeigen, ist, dass diese prinzipiellen Konzepte von Suchen und Sortieren eigentlich unabhängig von Datenstruktur verstanden werden können. Die Frage, wie schnell es dann läuft, die unterscheidet sich dann ziemlich stark. Wir brauchen für diese Algorithmen jetzt natürlich die Struktur der Sequenzen aus der Bibliothek Opanica. Das heißt, wir haben hier diese Struktur Sequence von Alpha. Und ich will jetzt nicht die ganzen Operationen auflisten. Sie wissen, wir haben hier die übliche, also ich schreibe nicht alles in Sort Alpha, muss ich natürlich noch angeben, aber ich habe hier den Type Sequence, nur dass wir uns in folgenden Orientationen da sind. Das ist entweder die leere Sequenz oder es ist das erste Element vom Typ Alpha, das war ich schon fast wieder bei Java angekommen. Und der Rest hat den Typ Sequence. Und die Operationen, die ich dann noch brauchen werde, sind natürlich einmal, das wird so geschrieben, dass die Sequenz nach NAT, und das ist die Länge, die werde ich brauchen. Ich brauche natürlich die Funktion der Konkatenation. Das ist die Konkatenation, die nimmt zwei Sequenzen und liefert eine Sequenz, das ist einfach die Konkatenation. Und ich muss mal gucken, ob ich noch die eine oder andere sonst noch brauche, aber ich brauche, glaube ich, auf jeden Fall eine Operation Split, wenn ich mir erinnere, wenn ich das richtig voraussage. Split nimmt eine natürliche Zahl und eine Sequenz und splittet die in zwei Teilsequenzen. Mit anderen Worten, wenn ich bei Split sage, Split IS, dann heißt es, die ersten Elemente, also bis zum i-ten Element, sind in der ersten Resultatsequenz und die dahinter in der zweiten. Also ich trenne einfach bei I auf und sage, okay, jetzt habe ich die beiden Hälften, in Anführungszeichen, beziehungsweise was immer I ist. So, das sind eigentlich die Funktionen, die ich vor allem brauchen werde. Und wenn ich noch eine oder andere mehr brauche, muss ich das eben dazu packen. Das erste ist, es ist trivial. Oh Gott. So, aber ich gebe es mal kurz an, trivial ist Suchen in Listen. Warum ist das trivial? Naja, Punkt 1, ich kann sagen, ich habe eine Funktion, ist in, die nimmt ein Element und eine Sequenz und liefert mir einen boolischen Wert. Ich will einfach wissen, kommt x drin vor. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und eine, die wir machen können, ist folgende. Ich kann sagen, und Sie wissen ja, ich kann das auch in diese Infix-Notation schreiben. X ist in S. Sie sehen, ich würde eigentlich jetzt gerne das mathematische Elementzeichen schreiben. Aber das gibt es halt auf dem ASCII-Terminal nicht. Also schreibe ich halt ein kurzes Wort dafür. X ist in S, was könnte man da machen? Wir haben doch MapFilterReduce. Zum Beispiel könnte ich jetzt, gehen wir verschiedene Varianten an. Die eine wäre die Möglichkeit, dass ich sage, ich nehme den Test, ist ein Element gleich X, und Sie erinnern sich, wir hatten hier, sowas hatten wir wie Lambda, A, Punkt, A gleich X, können wir auch schreiben, das ist eine Funktion, die einfach prüft, ob irgendein Element gleich X ist. Also wenn Sie dieses Lambda A auf den Wert 5 anwenden, dann ist das das gleiche wie der Test, ist 5 gleich X. Ja, wissen wir. Und dieses Lambda A oder Lambda Y oder so zu schreiben, ist halt ein bisschen lästig und deswegen sagen wir, dieses Lambda A, Punkt A gleich X, ist einfach das gleiche, als ob ich dieses Wildcard-Symbol schreibe, gleich X. Das heißt, wenn Sie so ein Wildcard-Symbol irgendwo sehen, dann denken Sie irgendeinen Parameternamen aus und setzen ihn mit Lambda von hinten. Das ist einfach eine Kurznotation für so eine Lambda-Konstruktion. Das heißt, das ist so ein Prädikat, vergleiche einen Wert auf X und durch dieses Prädikat filtere ich SS durch bildet die Teilsequenz aller Elemente, die gleich x sind, und dann teste ich, ob das wer ist. Ja, das heißt, ich nehme die Teilsequenz aller Elemente, die gleich x sind, und wenn da mindestens 1 drin ist, dann ist mein Ergebnis so. Ist ein bisschen sehr aufwendig, weil man sagt, okay, du bildest die ganze Sequenz, nur um rauszufinden, ob ein bestimmtes Element drin ist. Man kann auch Folgendes machen. Alternativ ist in S, kann ich auch Folgendes sagen. Ich wende den Test bis zu gleich x an auf die ganze Liste S. Dann wird daraus false, 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 true, false, false, true, false und so weiter. Und dann muss ich eben dann sagen, und false, ups, da stört sich immer. Wie man nicht sieht, dass der hier etwas empfindlicher wird. Reduce. Ja, das heißt, an der Stelle machen Sie dann ein, oder, Entschuldigung, das war jetzt ganz falsch. Oder soll das heißen? So. Also, ich prüfe, ob mindestens eines, das ist jetzt genau die Testreihe, gibt es ein X so das. Beide Varianten haben einen großen Nachteil. Und zwar den, nehmen Sie an, dieses gesuchte Element ist zufällig das dritte und die Sequenz hat 1000 Elemente, dann weiß er nach dem dritten, es ist da, aber ich arbeite in den anderen 997 auch noch ab, obwohl ich schon alles weiß. Das ist der Nachteil dieser Formulierung. Und wenn ich das vermeiden will, also das geht sehr schnell zum Hintippen und mal zum Rumspielen, aber wenn ich eine schnellere Variante haben will, dann muss ich es eben sozusagen zu Fuß durchprogrammieren, dann wird halt definiert, falls ich also falls diese Liste leer ist, dann sage ich, in der Leeren kommt nichts vor. Und falls ich wissen will, x ist in A cons rest, da kann ich jetzt halt sagen, falls x gleich A, dann true. Und jetzt sage ich einfach immer else, teste ich einfach x ist in rest. So, das ist im Worst Case auch alle 1000 Elemente, nämlich dann, wenn es nicht drin ist, muss ich einfach jedes angucken. Aber im Best Case kann ich auch, wenn das Element Nummer 5 ist, nach 5 Schritten schon aufhören und muss den Rest gar nicht mehr angucken. Also das ist ein Tick schneller. Aber wie gesagt, im Durchschnitt werde ich etwa die halbe Liste durchschauen. Mit dem statistischen Mittel muss ich die halbe Liste angucken. Das heißt, die Größenordnung für den Aufwand ist in der Größenordnung, also sagen Aufwand im Durchschnitt, ist ungefähr in der Größenordnung, wir haben das ja schon mal eingeführt, der Größenordnung von n halbe. Ja? So, da kommen wir noch gleich dazu, das halbe schreibt man gar nicht, weil konstante Faktoren lässt man weg. Also man nennt es, ist ein lineares Problem. Das heißt, linear heißt, das hat man ganz am Anfang des Semesters nochmal gesagt, da werden wir uns auch nochmal genauer damit befassen müssen. Linearer Aufwand heißt, wenn die Liste 10-mal so lang ist, werde ich auch im Schnitt 10-mal so lang suchen müssen. Ja, das heißt, also mit der wachsenden Menge der Liste wird auch meine Suchzeit anwachsen. So, das ist bei Sequenzen alles, was wir machen können. Und da hilft es auch nichts, wenn ich die Liste sortiert habe, ich muss dort eine Sequenz suchen. Bei Arrays, da würde Sortierung noch was helfen. So. In vielen Fällen habe ich aber das Problem, dass ich aus irgendwelchen Gründen die Liste sortiert haben will. Sortierung würde mir auch beim Suchen helfen. Warum wäre vielleicht beim Suchen im Mittel schneller, wenn die Liste sortiert ist, voraussetzt, ich habe eine sortierte Pferde. Warum würde mich das beschleunigen? Schauen Sie das Programm an und nehmen Sie mal an, die Liste wäre sortiert, aufsteigen, sagen wir mal. Ja? Gut, das, ja, ich weiß ungefähr, was es ist. Problem ist bei Sequenzen, ich kann da nicht hinspringen. bei der Rechnung, da versuchen hinzuspringen wie ein Tonbuch, aber sagt. Richtig. Das heißt, was ich dann machen kann, wenn die Liste sortiert wäre, ja, Kandidat hat 100 Punkte, oder? Das heißt, wenn ich es habe, falls es, nehmen wir mal an, aufsteigen, sortiert ist, absteigen geht genauso. Was kann ich dann machen? Ich mache das gleiche erstmal. Der X in der leeren Liste, das ist false. Falls die Definition für ist in A konkateniert mit Restliste. Und jetzt meine ich die andere Fallunterscheidung. Ich sage mir folgendes. Falls gilt. Okay, ich sage, falls x, und das unterscheide ich einfach, kleiner als a ist, ist ja aufsteigend sortiert. Naja, gut, das heißt, ich will wissen, ob der Wert 50 in der Liste drin ist, und die Liste sortiert und das Element, das ich in der Hand habe, hat schon einen Wert 120, dann weiß ich, es geht von 120 noch aufwärts. Also kann 50 gar nicht mehr kommen. Das heißt, ich weiß jetzt bereits, dass es false ist. Ansonsten, wenn x gleich a ist, dann habe ich es gefunden. Und falls x größer als a ist, dann kann es immer noch drin sein im Rest. Dann muss ich halt testen, ob x im Rest drin ist. So. Das bedeutet ganz einfach, dass ich wesentlich früher abbrechen kann. Allerdings, im statistischen Mittel werde ich immer noch fast die halbe Liste anschauen müssen, um die Entscheidung zu treffen. Aber ich bin trotzdem etwas besser geworden. Ja. Bei Arrays würden wir, bei sortierten Arrays würde ich einen echten Gewinn haben, da kommen die Größenordnung besser. Aber das heißt, der Aufwand ist hier immer noch linear. Aber trotzdem schneller. Sie erinnern sich an die, das muss wohl zweite, dritte Vorlesung oder so gewesen sein, wo wir so ein bisschen über Aufwände gesprochen haben. Und dann habe ich gesagt, die Aufwandsklassen, das ist dramatisch. Also zum Beispiel ein Log-N-Algorithmus im Vergleich mit einem linearen Algorithmus ist halt ein deutlicher Gewinn. Wenn Sie Log-N-Algorithmus haben, dann heißt das, wenn das 1000 Elemente sind, der Logarithmus sind 10. Wenn es 1 Million Elemente sind, dann ist sie auch an 20. Also der Sprung von 1000 auf 1 Million heißt nur, dass Sie von 10 auf 20 Operationen hochgehen müssen. Das ist dramatisch. Bei linear heißt es, dass Sie halt, wenn Sie Größenordnung haben, Sie haben n halbe, dann haben Sie bei 1000 Elementen 500 Schritte zu machen und bei 1 Million Elemente 500.000 Schritte. Ja, das ist schon ein Unterschied zu 10 auf 20. Trotzdem ist es natürlich schick, wenn man statt 500.000 nur 100.000 braucht. Ja, aber es bleibt halt in dieser linearen Größenordnung. Also es wird schneller, aber ich habe keinen Gewinn um eine Komplexitätsordnung. So. Neben der reinen Frage, wie schnell ich suchen kann, ist aber Sortiertheit auch generell ein Problem. Sie wollen, wenn Sie irgendeine Ausgabe haben, wenn Sie irgendwelche Elemente gesammelt haben, dann wollen Sie ganz oft eben die Dinger selber sortiert ausdrucken, weil sonst können Sie in der Liste ja nie was finden. Also es ist oft der Wunsch, einfach Dinge sortiert zu haben. Das heißt, Sortierung ist ein generelles Problem, das man grundsätzlich braucht. Und wir wollen uns das einfach mal generell angucken. Es gibt Sortierung jetzt als erstes mal sozusagen eine Vorstufe. Ist einfach nur einsortieren. Einsortieren, Klassiker ist beim Einsortieren, wenn Sie sich zum Beispiel im Fernsehen die Jahreszeit passt, egal, Sie haben Skirennen und da fährt einer nach dem anderen runter und dann fährt der durch das Ziel durch, beziehungsweise wenn das Fernsehen das etwas geschickt macht, dann sieht man sogar ein bisschen noch spannender, das heißt, er nähert sich dem Ziel. Beim Abfahrtslauf ist es nicht ganz so toll, weil es geht zu schnell, aber beim Biathlon oder so wird es ganz deutlich, sagen wir, okay, dann läuft er um, jetzt sagt, jetzt, wenn im Ziel wäre, wäre er auf Platz 1 noch, und dann läuft über der Rentner und sagt, jetzt kann er bestenfalls noch Zweiter werden, wenn er es in 0 Sekunden bis dahin schafft. Die letzten 100 Meter und jetzt kann er am besten falls noch Dritter werden. Wenn er es in 0 Sekunden schaffen würde, die letzten 80 Meter, dann läuft er zu hoch und dann kommt er am Ziel an und sagt, inzwischen ist er 47. Ja, und das kann man also so schön mitbeobachten. Das heißt, er wird de facto einsortiert. Ja, das heißt, Sie haben eine Liste, die ist sortiert nach Geschwindigkeit der bisher angekommen. Und in der Liste kommt jetzt seine Zeit momentan an. Ja, dann sortiere ich deshalb hoch diese Zeit. Das heißt, in verschiedenen Varianten gibt es, das heißt, insert, das können Sie jetzt in verschiedenen Varianten sich überlegen, machen wir das, ich sage einfach insert x, also von insert, ich wollte das nicht interpretiert schreiben, also insert nimmt ein Alpha, kreuzt Sequence und liefert mir eine Sequence ab. Und ich muss jetzt dazu sagen, das kann ich nicht anders ausdrücken, ich sage eine Precondition, ist, die Sequenz ist sortiert. Und wenn ich sortiert sage, meine ich jetzt immer aufsteigen, das sage ich jedes Mal dazu. Alle diese Algorithmen funktionieren natürlich entsprechend auch für absteigend sortierte Listen. Sie müssen nur konsequent kleinere Größe ersetzen, dann geht es in der anderen Richtung genauso. Also ich nehme es immer aufsteigen als das Beispiel. So, das Insert, ein Element x in die leere Liste ist natürlich das Ein-Element in die Liste, die ja so konstruiert wird. So, insert. Na, kann ich nicht mehr schreiben. Insert x in eine Liste, die mit einem Element a anfängt und dann mit irgendwas weitergeht. Das ist halt eine Fallunterscheidung. Falls x kleiner als dieses a ist oder kleiner gleich a, dann ist es das erste Element, alle anderen sind größer, dann ist das Ergebnis einfach a und halt x und a und Rest. Falls x größer als mein a ist, dann bleibt A mein erstes Element und ich muss halt mein X insert X in den Rest machen. Das ist ganz einfach. Und wenn Sie das Spielchen mit diesen Skiläufen machen wollen, dann sieht es ein bisschen anders aus, wenn Sie diese Liste immer durchschieben. Aber im Prinzip sehen Sie so, wo der gerade ist. Sie können einfach auch mitzählen, wie viel das gerade ist. Das heißt, dieses Einsortieren geht auch ganz elementar. Ja? Ich lasse es einfach reinrutschen. Das geht übrigens bei Arrays wesentlich komplizierter, weil Arrays die Eigenschaft haben, dass sie eigentlich länger werden dürfen. Arrays haben eine vorgegebene Länge und ein Element zu einem Array hinzufügen kann kein Programmierschreiber auch nicht. Da müssen Sie erstmal den ganzen Array kopieren mit einem zusätzlichen Platz und das neue Element dann da reinkommen. Also hier ist tatsächlich eine Liste besser als ein Array an der Stelle. So, das heißt, wenn ich schon mal eine sortierte Liste habe, dann kann ich mit einem ganz einfachen Programm, nämlich diesen Insert hier, ein Element an die richtige Stelle einfangen. So, und das gibt natürlich dann schnell eine Idee zum Sortieren. Das heißt, ich kann sagen, dann nehmen wir doch den Insertion Sort mal. Die Idee ist, wenn ich einen Insertion Sort machen will, dann sieht das einfach so aus, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt eine Funktion Sort haben. Diese Funktion Sort nimmt eine Sequenz und soll eine neue Sequenz liefern. Die Idee ist, die Eingabesequenz ist unsortiert, die Ausgabesequenz ist sortiert. Naja, die Definition kann ich jetzt so ganz einfach schreiben. Ich sage def sort, wenn ich gar kein Element habe, sorgt von der leeren Liste, sollte wohl wieder die leere Liste sein. Da gibt es nichts zum Sortieren. Ansonsten mache ich Folgendes. Wenn ich eine Liste habe, die mit einem Element A anfängt und mit irgendeiner Restliste weitergeht, was mache ich dann? Das ist ganz einfach. Sortiere einfach die Restliste und dann schickst du das A natürlich in die Stelle rein. Ja, das heißt, was ich einfach mache ist, sortiere die Restliste, die ist jetzt aufsteigend sortiert, das ist genau die Vorbedingung, die ich brauche, um mein Element A dort einzusortieren. Und das war's dann schon. Das ist ein ganz einfacher Sortieralgorithmus, man kann sich das auch schön jeden Tag vorstellen, wie es dazu was will, habe ich gerade ein Kartenspiel heute in der Tasche gehabt. Ja, das heißt, wenn ich sage, ich soll das Kartenspiel sortieren, ist ein Trick, ich nehme die erste Karte, dann sage ich, Dirk, sortiere mal den Stapel hier, brauchst du jetzt nicht, keine Angst, er wollte schon loslegen. Sehr gut. Ja, mach mal. Also, das heißt, ich gebe dann diesen Kartenstapel Dirk, der ist clever genug, um zu sagen, okay, ich behalte auch eine Karte und gebe den Kartenstapel ihm, dann machen wir sogar parallel sortieren, es kommt nicht viel dabei raus, weil jeder auf den anderen wartet. Auf jeden Fall, irgendwann fangen jetzt die Leute an, dann kommt hier der Kartenstapel sortiert bei mir zurück. Dann sage ich, das sollte man nicht machen, wenn er sortiert war. Und dann sage ich, okay, der ist jetzt sortiert. Und jetzt fange ich halt an, wo gehört denn diese Karte rein? Ah ja, da. Das ist genau mein Insert-Algorithmus. Jetzt ist der sortiert. Jetzt nehme ich die Karte und sage, okay, wo könnte die denn passen? Oh, Glück gehabt, die kommt hier vorne schon rein. Und fertig. Das ist das ganze Prinzip dahinter, ja. Ist nicht das schnellste aller denkbaren Verfahren, wie Sie sehen, aber es funktioniert. Was könnte der Aufwand sein von dem Ganzen? Was ist der Aufwand von Insert? Der Aufwand A abhängig von der Länge N. Lass mich da drüben machen, dass ein bisschen reingequetscht sind. Also das heißt, der Aufwand von Insert einfach sehr informell versucht mal, das anzugucken. Also, wobei N bei uns immer Länge der Sequenz jetzt sein soll. Ja, das heißt, wie viele Elemente sind da drin? Wir können natürlich, und wir sagen immer, im statistischen Mittel, genau wissen wir es ja nicht. Ich denke davon ab, wo genau das Element zum ersten Mal auftaucht. So, wenn ich mir das Insert angucke, dann heißt es, ich nehme ein Element X und lasse es durch die Liste durchlaufen. Und wenn ich an der Stelle angekommen bin, wo es reinpasst, dann bin ich fertig. Das wird im statistischen Mittel die Hälfte sein. Das heißt, ich werde ungefähr, also Aufwand ist ein Größen, das ist an dem Schwerchen-Batterie-Status, wenn wir an der Decke sind. So ist das halt. Also das heißt, ich werde ungefähr brauchen, ungefähr n halbe Aufrufe der Funktion, also rekursive Aufrufe werde ich brauchen. Das ist so die Überlegung an der Stelle. Das heißt, wir sagen, der Aufwand ist n halbe Schritte. Jetzt kommt aber ein Problem. Wenn ich den Aufwand wirklich wissen möchte, also in Form von Rechenzeit, dann heißt es ja, ich muss jetzt gucken, was macht eigentlich einen dieser rekursiven Aufrufe. Ja, da werden irgendwelche If-Tests ausgeführt, da wird ein kleiner Gleich geprüft. Wie viel ist ein kleiner Gleich? Testet der x kleiner a oder x gleich a oder gibt es da nur einen Test dafür? Also wie viele Instruktionen stecken eigentlich im kleinen Gleich? Das heißt, mein Problem ist, dass ich sage, zu jedem Aufruf gehört eine gewisse Anzahl von Maschinenbefehlen. Wie viel das genau sind, hängt vom Compiler ab. Also wie viele Maschineninstruktionen, also wie viele Assembler-Shifts und ähnliches, der Compiler aus so einer If-Konstruktion macht, weiß ich gar nicht. Da müssen Sie sehr, sehr genau über Ihre Programmiersprache Bescheid wissen. Das können Sie fast nicht vorhersagen. Das machen Sie halt dann, wenn Sie einen extrem zeitkritischen Realzeitprozess haben, wie Auslösen eines Airbags oder sowas. Da denken Sie mal drüber nach, wie Maschineninstruktionen stehen eigentlich aus meinem Befehl. Also das heißt, ich muss sagen, mit irgendeine Konstante oder irgendeine Größenordnung, C ist die Zahl der Maschineninstruktionen. Das heißt, ich kann ungefähr sagen, das ist ungefähr 10 mal n halbe, wobei C eine Konstante ist, die die Anzahl der Instruktionen widerspiegelt. Jetzt habe ich aber ein Problem, dass es schon wieder falsch ist, weil natürlich abhängig davon, ob ich in dem ersten If oder im zweiten If-Zweig lande, oder wenn es mehrere gibt, noch andere, ich unterschiedliche Zahlen von Instruktionen pro Aufruf mache. Das heißt, konstant ist das Ding gar nicht, sondern das hängt ein bisschen davon ab, in welchen Zweig meines Ifs ich reinkomme. Aber es ist so, wo man sagen kann, okay, im einen Fall werden es 27 Instruktionen sein, im anderen Fall werden es nur 14 Instruktionen sein. Aber es ist nicht so, dass es beliebig ist, sondern es ist irgendwo in dem Intervall zwischen 15 und 32 oder sowas. Deswegen kann ich sagen, es ist eine konstante Größenordnung. Sondern es bedeutet, und generell sagt man deswegen, also es ist irgendwo in der Ordnung, also irgendein C halbe mal N. Und dann sagt man, okay, nachdem ich dieses C sowieso nicht genau kenne, sagt man auch C halbe nicht so viel, weil wenn ich also in einer anderen Maschine bin, wo statt 14 Instruktionen 72 Instruktionen vorkommen, dann ist C im einen 14 und C halbe im anderen Fall 36. Also es ist schwierig so abzuschätzen. Das heißt, man sagt dann, und da wird man möglicherweise dann gleich zeigen, ist das, aber ich mache, bleiben aber ungefähr gleich. Und das ist die Größenordnung von n. Und oder n heißt, da ist irgendwie so, das heißt, das entspricht so in etwa, dass man sagt, das ist irgendwie in der Form a plus b mal n. Das ist irgendwie von dieser Form hier. Mit Faktoren a und b, die ich nicht genau kenne. Aber was ich weiß, ist, wenn ich tausendmal so viele Elemente habe, werde ich tausendmal so viel Zeit brauchen. Im statistischen Mittel. Das heißt, ich mache so eine Aufwandsrechnung und stecke da eigentlich so im Prinzip so eine Unbekannte rein. Da hat irgendeine Zahl von Instruktionen so einen konstanten Faktor C und den rechne ich dann halt durch. Also, das heißt, ich bin hier und ich schreibe es jetzt mal hin, da bin ich in der Größe von irgendwie C mal N mit einem geeigneten C, das ich nicht kenne. Das ist so diese Größenordnung. Und jetzt schauen wir den Insertion Sort an. Wie groß ist der Aufwand von diesem Insertion Sort? Naja, ich fange an, wenn ich mir hier den Aufwand ansehe, dann heißt es, ich nehme an, die Sequenz hat die Länge n, dann nehme ich das erste Element und muss das mit Insert einsortieren. Dazu muss ich aber, wenn ich jetzt sage, der Aufwand von Sort, ja, also Aufwand, ich könnte jetzt in Sort, muss ich hier unten hinschreiben, von n. Wie setzt sich der zusammen? Nun gut, für den Fall, wenn n 0 war, dann ist der Aufwand auch 0. Also im Rekursionsfall zeigt, was passiert folgendes. Im Rekursionsfall muss ich erstmal den Rest sortieren. Das heißt, das ist der Aufwand, den das Sortieren von n-1 Elementen macht. Und dazu kommt anschließend dann das Insert. Dazu kommt der Aufwand, den Insert braucht, um n Elemente einzutragen. Und das heißt, das ist ungefähr gleich der Aufwand von Sort für n-1 Elemente plus den Aufwand von Insert kennen wir, das ist irgendein c mal n. Also plus dieses C mal N. So, wenn Sie das jetzt diese Gleichung anschauen, dann geht es weiter. Das heißt, ich kriege hier C mal N plus, dann kommt der Aufwand Sort für N minus 1, das ist C mal N minus 1, plus, dann wird wieder das so entstehen, C mal N minus 2, plus und so weiter, dann kommt irgendwann C mal 1 und dann kommt der Aufwand 0. Das heißt, ich kriege diese Formel hier. Das heißt, das ist t mal n plus n minus 1 plus n minus 2 plus und so weiter plus 1. So, kennen Sie die Formel? Das ist n mal n plus 1 halber, richtig? Ja, kennt man irgendwie. Ich muss auch noch nachdenken, ob es n mal n plus 1 oder n mal n minus 1 halber ist. Manchmal löse ich es noch Vergessung. Und das heißt, es ist ungefähr in der Größenordnung n Quadrat, also ein halb n Quadrat, habe ich das t unterschlagen. Entschuldigung, mal ein bisschen. Zum Fix, t habe ich noch vergessen, das ist t mal n minus 1 halbe. Das heißt, es ist 10 halbe n Quadrat plus 10 halbe n. So, das heißt, wenn ich die Größenordnung überlege, dann ist es in der Größenordnung von n Quadrat. Warum unterdrücke ich hier das 10 halbe n? Naja, ganz einfach, überlegen Sie, wenn n gleich 1000 ist, dann habe ich hier 1000 zum Quadrat, sind eine Million, plus 1000 mit irgendeinem Zehner dran, also eine Million plus 1000. Wenn ich von 1000 auf 10.000 hochgehe, dann ist der quadratische Anteil 100 Millionen und da drüben kommen noch 10.000 dazu, das interessiert mich nicht mehr. Wenn ich von einer Million auf 100 Millionen steige, ob da noch der Restteil von 1000 auf 10.000 mitwächst, geht im Rauschen unter. Mit anderen Worten, der dominante Faktor ist natürlich genau dieser hier und den Rest kann ich ignorieren. Ja, das heißt, man nimmt bei dieser Größenordnungsabschätzung immer die höchste Potenz, weil der Rest können Sie vergessen. Ja, der trägt einfach nichts Essentielles bei. Ändert nichts daran, wenn ich in dem kleinen Faktor irgendwie ein bisschen schneller werde, in meinem Programm wird es ein bisschen schneller, aber kommen halt auch ein bisschen. Das klingt nicht gut. O-N Quadrat ist doch relativ aufwendig. Und das haben Sie vielleicht auch bei der Idee gesehen, wenn ich gesagt habe, okay, ich gebe den Kartenstapel an Dirk weiter und der geht an Sie weiter, der geht zu ziemlich vielen Leuten, haben ziemlich viel gearbeitet, um dieses kleine Zeug da einzusortieren. Also das ist nicht für ganz große Bringer. Das heißt, dieser Insertion Sort ist nicht der schnellste Algorithmus. Ich weiß, könnte man da auch ein bisschen schneller werden. Und ja, eine Idee wäre, dass man sagt, man hat sich überlegt, was kann ich noch alles machen? Ich sage, gut, was ich gemacht habe, war, ich habe irgendeine Karte genommen, den Rest sortiert, rumgefummelt und dann gesucht, wo passt die rein. Den anderen Trick, den eigentlich, als meine Kinder noch klein waren und man hat so eine Zeit gehabt, da haben wir irgendwas anderes gemacht. Die suchen erstmal die kleinste. Das ist die hier. Dann suchen sie vom Reststapel wieder die kleinste. Das ist die hier. Dann suchen Sie wieder vom Reststapel die kleinste. Wobei noch das Gute ist, wenn man ein bisschen was über Kartenspielen weiß, dann weiß man, welches die kleinste ist, nach welcher man überhaupt sucht. Das Problem ist, wenn es irgendwelche Karten sind, dann muss ich bis zur letzten gucken, bis ich die kleinste gefunden habe. Ja, das wäre dann der Selection Sort. Das Problem ist ein bisschen, dass ich beim Selection Sort erstmal die kleinste finden muss und die dann rausnehmen muss. Das geht bei Arrays noch ganz gut. Bei Sequenz ist es nicht ganz so angenehm, weil ich muss erstmal die ganzen Stapel durchsuchen, um zu wissen, was war das kleinste. Das könnte ja auch gleich das dritte Element gewesen sein. Ich kann das dritte nicht gleich rausrufen. Und dann muss ich das Element nochmal suchen und es rausnehmen. Das kann man dann programmtechnisch in einem Durchlauf machen, aber der Algorithmus sieht nicht sehr elegant aus. Das heißt, die Idee beim Selection Sort wäre, weil übrigens, ich bin immer unschlüssig, ob ich Insertion Sort, Selection Sort mit ein oder zwei Wörtern schreiben soll. Da ist die Literatur unterschiedlich. Manche schreiben alles zusammen, manche schreiben alles auseinander. Manche schreiben Selection Sort in zwei Wörtern und Quick Sort in einem. Also die Literatur geht wie Kraut und Rüben durcheinander. Und ich gebe ganz offen zu, bei mir geht es genauso wie Kraut und Rüben durcheinander. Ja, ich mache mal das eine, mal das andere. Da gibt es keinen Standard leider. So, Selection Sort wäre die Idee, dass ich sowas sage, also ich schreibe nicht immer Fund Sort jetzt am Anfang, das ist immer Sequence nach Sequence, das brauche ich nicht mehr dazu schreiben. Die Definition wäre, Sort von empty ist wieder empty. Und wenn ich jetzt habe, irgendeine Sequenz habe, und da, jetzt nehme ich mal diesen Opal-Trick, der folgendes macht, wenn ich jetzt, weil das erste Element anschauen bringt gar nichts. Sie erinnern sich, wir haben es erklärt, dieses musterbasierte Definieren heißt, ich habe jetzt hier zwei Definitionen. Eine enthält einen konkreten Konstruktor, nämlich empty, und die andere eine Variable. Dann ist nach den Regeln von Opal die Variable der weniger spezifische Anteil und es wird zuerst immer die mit dem empty geprüft. Deswegen kann ich alle Restfälle in dem Sort S erfassen an der Stelle, weil ich eben sage, okay, das sind dann alle außer empty. Ja, insofern funktioniert das. Und jetzt muss ich sowas machen, let, und jetzt brauche ich hier irgendwo min und rest gleich pick min oder extract min, pick min zurück. Also extract min von S in, und dann einfach min konkateniert mit sort von S. So, das programmiertechnisch etwas hässliche ist diese Funktion extractMin, die zwei Ergebnisse liefern muss. Und die muss eben irgendwie das Element, das kleinste Element, das in S drin ist, nehmen und den Rest String S. Das ist ein bisschen hässlich zu programmieren. Je nachdem, wie ich das mache, ich kann es entweder in zwei Blöcken machen, ich suche erstmal das Minimum und im zweiten Blöck dann streiche ich das Minimum dann aus der Liste raus. Ich kann auch beides auf einmal machen, dann ist der Aufwand des Programmierens etwas höher, sieht es noch hässlicher aus. Aber glauben Sie mir, der Aufwand ist auf jeden Fall, bei diesen Dingen sehen Sie schon, dieses extract-min heißt, ich muss durch die ganze Liste durch, ist wieder Ordnung n. Und das mache ich dann insgesamt, wie hier oben auch, kriege ich dann n plus irgendwas n minus 1 plus irgendwas n minus 2. Das heißt, also die hier, das ist sozusagen zur Übung selber, wenn Sie mal überlegen, wie Sie sowas programmieren würden. Und was ich auf jeden Fall rauskriege, ist der Aufwand von diesem Selection Sort von n ist wieder in der Größenordnung O n Quadrat. Also, die Idee ist naheliegend, bringt aber nicht so viel. Wenn Sie diese beiden Algorithmen, Insertion Sort und Selection Sort, sich angucken, dann können Sie eines feststellen. Wenn ich bei Insertion oder Selection Sort, völlig egal, gehe ich immer wieder über eine ganze Liste drüber. Das heißt, ich habe mir jedes Element einmal angeguckt, mache irgendwas damit und dann habe ich es und dann gehe ich auf die Restliste drauf. Was bedeutet, ich gucke mir jedes Element ein zweites Mal an. Und dann gucke ich mir jedes Element ein drittes Mal an. Und das können Sie sich als Prinzip einfach merken, wenn ich irgendeinen Algorithmus habe, der darauf rausläuft, dass ich über die gleichen Elemente immer und immer wieder drüber gehe, sie immer wieder angucke, dann heißt es, ich weiß schon mal eine Menge drüber, ignoriere dieses Wissen auch. Und das bedeutet, das ist Optimierungspotenzial. Also Wissen, das ich schon mal hatte, wegwerfen und im nächsten Durchgang mir neu beschaffen, kostet Zeit. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass Sie sagen, ich müsste eigentlich etwas finden, was schneller geht. Das heißt noch nicht, dass Sie mit der Beobachtung den Algorithmus schon hätten, aber es ist ein Indiz. Umgekehrt, wenn Sie feststellen, in jedem regressiven Durchgang schauen Sie alle Elemente, dann schauen Sie immer nur neue Elemente an, dann können Sie nichts gewinnen. Groß, ja. So, das heißt, es ist ein Indiz, aber es muss nicht notwendigerweise klappen. Also könnte man sich überlegen, wie könnte dieser Algorithmus beschleunigt werden? Ich könnte mal versuchen, wieder an den Kartenstapel zu denken und sagen, was wäre eine Möglichkeit, vor allem wenn wir zusammenarbeiten wollen. Also es war offensichtlich ziemlicher Blödsinn, dass ich mir eine Karte rausnehme und den Reststapel an Dirk gebe und sage, mach mal. Ich meine, was bringt das groß? Aber wenn ich sage, wir machen jetzt einfach Bäume, ich halbiere den Stapel. Und dann gebe ich die eine Hälfte Dirk und ich behalte die andere Hälfte. Und jeder von uns beiden sortiert seine Hälfte. Dann können wir zumindest schon mal parallel arbeiten, das ist auch immer ganz prima.
Und wenn wir dann beide clever sind, suchen wir uns wieder nochmal zwei Leute, denen wir wieder jeweils ein Drittel des Stapels geben. Und dann kommen die irgendwann sortiert zurück. Und jetzt habe ich zwei Stapel da. Jeder ist bereits sortiert. Was muss ich jetzt nur noch machen? Sagen, naja, der ist kleiner, der kommt zuerst. Der ist kleiner, kommt zuerst. Dann kommt der dran. Dann kommt wieder hier einer, dann kommen wieder hier drei. Dann kommt hier einer und so weiter. Man nennt das Mischen, also Merge auf Englisch, was im deutschen Wort Mischen natürlich ziemlich blöd übersetzt ist, weil im Deutschen verstehen wir unter Mischen wieder alles durcheinander bringen. Ja, also das Merge muss eigentlich als Zusammenfügen interpretiert werden. So ein bisschen die Idee von Reißverschlussprinzip oder sowas, aber nicht einfach wieder zusammenschmeißen. Was das englische Wort Merge durchaus hat, aber das deutsche Wort Mischen eigentlich nicht. Trotzdem hat die Menschheit, die deutsche Menschheit sich überlegt, es könnte doch wunderbar Mischsortieren genannt werden. Wie man durch Mischen sortiert, muss einem erstmal erklärt werden, ja, wenn man nicht Informatiker ist. So, das heißt, wir bleiben beim englischen Begriff Merge Sort. Merge Sort sieht einfach folgendermaßen aus. Ich habe wieder das übliche Spiel. Und das würde Sie nicht sehr überraschen, dass ich wieder bei der leeren Sequenz natürlich die leere Sequenz rausgehe. Den Teil brauche ich nicht. Ansonsten sei gut, ich nehme irgendeine nicht leere Sequenz, das ist der ganze Trick dabei. Wenn die Sequenz schon mal nicht leer ist, nun, sei ich mit den eigentlich halbierenden Stapel. Das bringt nicht so richtig viel, aber ich sage es mal, wir werden gleich genauer hingucken müssen. Also, wenn ich so ein S mache, mache ich folgendes: Ich muss den halbieren, den Stapel. Und deswegen habe ich jetzt vorhin, ob ich noch so auf den Folien kann, ja, deswegen ist es gut, diese Operation Split zu haben. Das heißt, ich sage einfach left, right, das ist jetzt genau meine Halbierung. Also das, was ich am Anfang gemacht habe, ich nehme den Stapel und dann habe ich jetzt ja auch gesagt, ich gucke so ungefähr und mache halbe-halbe. Das genau tut unsere Operation Split, die wir hier stehen haben, die es in der Bibliotheca Automatica auch für Sie vordefiniert gibt. Das heißt, ich mache Split und wo teile ich? Naja, bei Length S halbe, Komma S. Ja? Also ich nehme die Größe von S, davon die Hälfte, das ist natürlich, wenn die Geradzahl ist, wenn es 10 Elemente sind, kriege ich 5, 5. Wenn es 9 Elemente sind, dann kriege ich 5, 4, glaube ich. Oder 4, 5. Kann ich jetzt nicht mal auswendig sagen, müssen wir ausprobieren. Ich weiß nicht genau, wie es mit der Bibliothek geht, ob sozusagen bei dem Kleinland eine mehr oder eine weniger wird. Also wo die größere Hälfte in Anführungszeichen ist. So, was mache ich jetzt? Jetzt mache ich einfach S1 ist sort left. S2, so, ist immer zu früh, Entschuldigung. Aber ich bin noch gar nicht. Dann S2 ist sort von right. Und jetzt muss ich einfach dieses Merge machen von S1 und S2. So, ich hätte auch kurz schreiben können als Merge von sort left, sort right, dann wäre es in einer Zeile gewesen an der Stelle. Gut, wie sieht Merge aus? Die brauche ich jetzt ja, die Merge nimmt zwei Sequenzen und ganz entscheidend, die Precondition ist, beide Sequenzen sind sortiert. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir keine Chance, dann kommt das erst, dann läuft das Programm zwar durch, aber es kommt lange Nonsens raus. So, und jetzt geht's halt los. Wie sieht die Definition aus von Merge? Und das ist jetzt ein Punkt, wo der Effekt eintritt, den ich Ihnen, als wir das IF diskutiert haben, versucht habe, immer ein bisschen zu predigen. Wo ich Ihnen erzählt habe, diese klassischen Programmierstile, den alle C, Pascal und sonstigen Programmierer lernen, sich mit if then else und im then-Zweig wieder ein neues if then else und im else-Zweig if then else und dann in die Bedingungen irgendwie sich zurechtkommen. wie die das programmieren, versus dem, was Dijkstra vorgeschlagen hat, gesagt, schreibt die Bedingungen einfach sauber runter nacheinander, auch wenn es ein Tick aufwendiger ist, aber dann wisst ihr wenigstens, was Sache ist. Und das ist genau der Punkt, dieses Dijkstra-If können wir natürlich dadurch nachmachen, dass wir die Pattern entsprechend bauen. Und wir gucken uns einfach alle Pattern an. Für die beiden Sequenzen. Das kann empty-empty sein. Da weiß ich zum Glück genau, wie es geht. Kommt die leere Sequenz raus. Zwei leere Sequenzen haben wir schon, da wird nichts Neues dabei entstehen. Dann, merge. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich könnte sagen, A, cons rest mit empty, oder ich sage jetzt einfach mal irgendeine Sequenz L mit empty. Das ist einfach L. Wenn ich eine Liste habe und eine leere, und die zusammenmischen, dann kommt da die eine raus. Und das passiert dann natürlich genauso, wenn ich sage merge von empty und einer Liste R, kommt dann nicht dieses R heraus. So, dann bleibt der einzige interessante Fall, def merge von A cons rest 1 und B cons rest 2. So, wie merge ich die zusammen? Ja, das ist das, was ich vorgeführt habe. Ich gucke halt, welcher von den beiden ist der kleinere. Der kommt dann vorne hin und dann merge ich den Rest zusammen. Ja, das heißt, ich sage einfach, falls A, und jetzt muss ich entscheiden, kleiner gleich B oder kleiner, falls A kleiner gleich B, dann sage ich, A ist das erste Element und dann muss ich halt merge von Rest 1 und B cons rest 2 bleibt erhalten. Und falls B kleiner gleich A ist, dann nehme ich hier B mit merge von, der bleibt unverändert und am anderen ist nur noch der Rest übrig. So, und jetzt können Sie, kommt die berühmte Frage, was ist, wenn beide gleich sind? Wenn A gleich B ist, dann ist doch hier offen gelassen, welche Variante genommen wird und sagen, genau so ist es. Wenn sie gleich sind, ist mir auch egal, welcher als erster Punkt. Also wenn auf beiden Stapeln die gleiche Karte oben liegt, bei Karten würde mich das ohnehin stutzig machen, zumindest bei manchen Kartenspielen. Da würde ich dann meinen Partner doch etwas erstaunt anschauen. Bei anderen Kartenspielen ist es sogar erlaubt. Da gibt es Kartenspiele, da gibt es Karten mehrfach. Wenn da die gleiche kommt, ist mir egal, welche ich nehme. So. Jetzt können wir uns mit dem Aufwand dieses Programms unterhalten. Aber bevor ich das mache, würde ich versuchen, mal sowas wie eine Prognose zu machen. Wenn wir irgendwie den, dass man das Programm auch sieht. Wir können uns ausrechnen, wie der Aufwand ist. Und ich sage es im Voraus, der ist besser als OM². Und dann würden wir versuchen, dieses auch experimentell zu überprüfen, weil vergleichen wir einfach die zwei Programme und schauen, wer es läuft denn und schneller. Und ich sage Ihnen voraus, Sie werden sehr erstaunt sein, weil Merge soll sehr, sehr langsam sein. Genau genommen wird es nicht aufhören. Behaupte ich jetzt einfach. Das heißt, unsere Aussage im Aufwand ist Blödsinn. Warum? Dieses Programm ist schlicht weiß. Ich habe ganz lange gewartet, keiner hat Maul, leider nicht. Das Ding steht schon ewig hier an der Wand und keiner sagt, hallo, falsch, du programmierst Nonsens. Dirk schaut auch völlig verstört. Geniert sich für seine Studenten. Hm? Nee, was könnte falsch sein? Ganz genau das Wort, okay. Schon mal ein guter Tipp. Ich habe auch schließlich gesagt, es steht ganz lang schon da. Wo ist es? Also, Merge ist nicht zu hören.
Er hört nie auf, die Listen aufzuteilen.
Richtig. Und zwar, stell dir vor, wenn er bei der einelementigen Liste ankommt. Es hat noch ein Element, dann splittet er in eine leere Liste und eine Liste aus einem Element. Die leere sortiert, freut sich, dass sie die leere hat und dann sortiert er die Ein-Elemente. Was macht er? Er splittet sie in eine Ein-Elemente und eine Leere. Und das reicht er ziemlich lang. So lange, bis sie irgendwann verbohrt sind. Oder der Strom ausgeht oder sonst irgendwas passiert. Ja? Das ist einer dieser gemeinen kleinen Fehler. Wie kommt man da systematisch dahinter? Naja, man kommt da systematisch dahinter, indem man das tut, was ich Ihnen mal vor ein paar Wochen gesagt habe, die Programme nicht nur hinschreibt, sondern auch über die Korrektheit nachdenkt. Zur Korrektheitsmodell gehört ein Terminierungsbeweis. Erinnern Sie sich, was beim Terminierungsbeweis gefordert war? Der Terminierungsbeweis, den man eigentlich immer machen sollte, der sieht so aus, man gebe eine Funktion, eine Terminierung, wenn ich so eine Funktion habe, u von x, ja, ist gleich, und da kommt irgendwie u von irgendeinem Ausdruck in x. Ja, so sehen die Programme ja aus, wenn sie rekursiv sind. Da können auch beliebig viele rekursive Aufgaben bekommen. Man gebe eine Funktion tau, also ein u war irgendwie ein a nach irgendwas. Man gebe eine Funktion tau von der Menge a in die natürlichen Zahlen an. So, das gilt. Tau ist total, das heißt, sie ist für jede Eingabe definiert. Also es gibt nicht so etwas wie Division durch Null plötzlich oder so. Und es gilt, dass Tau angewandt auf dieses Ex kleiner ist als Tau von X. In anderen Worten, es muss in jedem rekursiven Aufruf echt kleiner werden. Muss strikt abnehmen. So, bei uns bietet sich natürlich an, als Tau, nehmen Sie mal Merge, wir nehmen als Tau die Länge der Sequenz an, oder die Summe der Länge der beiden Sequenzen hier. Ja, bei Merge bietet sich an, bei Merge sage ich, Merge von zwei Sequenzen, S1, S2, da bietet sich an, Tau von S1, S2 ist gleich Länge S1 plus Länge S2. So, wenn Sie das anschauen, da wo ich Rekursion habe, wenn hier die linke Liste die Länge K hat und die rechte die Länge M, dann kommt hier K plus M halbe raus. Ja, und hier auch K plus M halbe, weil es eine Linie geworden ist. Wenn Sie hier oben gucken, dann stellen Sie eben fest, Left und Right sind für irgendwelche Längen größer gleich 2, sind die dann jeweils n halbe, und das ist für n größer gleich 2 echt kleiner als 2. Aber Sie haben hier eben bei der ungeraden Zahl, können Sie eben von n, bei dieser Halbierung, wenn es 1 ist, n halbe, kriegen Sie eben eine Mal der Länge 1 wieder und eine Mal der Länge 0. Das heißt, in einem der beiden Fälle kriegen Sie keine echt absteigende Funktion und damit sind wir geliefert. Wie reparieren wir das? Naja, wenn ich den, was macht uns Probleme? Die eineilige Sequenz. Dann muss ich die halt eigentlich behandeln. Meine einzige Chance, die ich habe, das heißt, wenn ich jetzt hier ein bisschen reinquetsche, ich wollte es nicht allzu deutlich machen, dass da noch was fehlt. Ja, das heißt, ich muss halt sagen, der sort von A cons M, das ist nämlich genau die eineilige Sequenz, dann bin ich natürlich nichts anderes als A cons M wieder fertig. Und jetzt schlagen wir die Regeln der Opal-Pattern-Definition zu. Das heißt, ich habe hier einen speziellen Konstruktor, nämlich NT. Ich habe hier einen speziellen Konstruktor. Ja, und das S wird nur dann benutzt, wenn die beiden anderen nicht zugeschlagen haben, weil es die allgemeinere Form ist. So, das heißt, zuerst werden eben diese beiden Fälle, der erste und der rote, abgeprüft und dann erst Sort von S. Und das heißt, damit weiß ich an der Stelle, weiß ich jetzt, das heißt, ab jetzt weiß ich, Hier weiß ich jetzt, dass die Länge von S größer gleich 2 ist und ich bin auf der sicheren Seite. Sie sehen also, dass man bei diesen Programmen doch dann immer wieder aufpassen muss, was so einfach aussieht, kann auch sehr, sehr komplex werden. So, das war also eine Krise, aber was wir noch nicht jetzt gelernt haben, ist eine, wie sieht es mit dem Aufwand dieser Funktion aus? Das heißt, Aufwand von Merge Sort. Dazu brauchen wir offensichtlich den Aufwand von Merge erstmal. Und dabei haben wir, wenn wir mal angeben, die Länge von S1 sei M und die Länge von S2 sei N. So, dann gucken wir uns erstmal Aufwand von Merge an. Von M und N. Halt ungefähr gleich, das ist ja nur so eine Größenordnung. So, dann gucken wir rein, gucken die beiden leer sind, ist es praktisch konstant, höre ich ja gleich auf. Im Rekursionsfall stellen wir fest, im einen Fall ist es dann 1 oder eine Konstante C, nämlich ich mache dieses eine Cons, dazu brauchen wir eine gewisse Anzahl Maschineninstruktionen, und ansonsten wird es im einen Fall M-1 plus N und im anderen Fall M plus N-1. Also kommt auf jeden Fall raus mal M plus N-1. Und das ist die Größenordnung von N plus N. Ja, also typischer linearer Algorithmus, das heißt, das ist in der Größenordnung von M plus N. Und das ist ein lineares Programm. So. Das ist der Einzelne. Jetzt muss ich mir das beim Merge anschauen. Das heißt, beim Sort. Der Aufwand von Sort von M und N, wie sieht der aus? Ich habe zunächst mal diese Split-Operation. Und das ist so eine schlechte Nachricht. Bei Arrays heißt Split einfach, ich nehme den halben Index, also in der Mitte, das ist eine Konstante. Bei uns heißt Split natürlich, ich muss die erste Hälfte durchlaufen und eine neue Sequenz daraus machen und den Rest übrig behalten. Das ist bei uns leider in der Größenordnung, und ich schreibe in C ist gar nicht dazu, ich habe N halb N plus N halbe. Das ist für das hier, ist für das Split. Ja, da ich N plus N halbe. Haben wir das noch halbwegs lesen? N plus N halbe, das habe ich gesplittet. So, bitte. War ich schon wieder in den Gedanken schon zu weit. N war meine Original. Achso. Jetzt muss ich K hier schreiben, sorry. Da wollte ich eine N schreiben, recht gehabt. Da muss ich K schreiben, wenn ich war dann schon 1 zu weit, dann denke ich dann, dass er aufgepasst hat. Also, das heißt, das ist nämlich jetzt K halbe. Und das ist genau der Aufwand von Split. Ja, ich glaube, ich müsste halt die Hälfte Elemente durchlaufen. So, und dann kommt dazu, jetzt vom Sort von der linken Hälfte, A Sort von K halbe, plus A Sort auch wieder von K halbe. Einverstanden? Ja, das ist Sort left, Sort right. Sortiere beide Hälften. Ist das soweit akzeptiert? Das wäre nicht einfach, glaube ich. So, das heißt, das ist also irgendwie, wir starten Sie, na gut, das ist, ich schreibe noch weiter, bevor ich so A halbe plus zweimal der Aufwand von Sort von K halbe. Achso, Merge habe ich auch noch. Merge habe ich gewesen. Gar nicht. Na gut, wir starten Sie plus Punkt und Punkt, und das Plus, Punkt und Punkt ist jetzt genau das hier, das Merge kostet wieder normal N plus Ordnung N plus N ungefähr. Das ist dann wieder K. Minus 1. Das ist genauso scheinbar. So groß ist er. Und da steht irgendwie immer noch konstant ein C mal davor, ja, weil da irgendwie eine Zahl von Maschineninstruktionen kommt.
Das heißt, ich bin irgendwie in der Größenordnung von k minus 1 plus k halbe plus 2 mal Aufwandsort von k halbe. So, jetzt muss ich schon auf die andere Seite wieder, sorry. Das ist der Nachteil von dem Tablet, dass ich da nicht scrollen kann, sondern springen muss. Das hier, das nenne ich jetzt mal einfach in der Größenordnung O von K. Ja, ist einfach ein linearer Aufwand. Mach quasi jetzt mal zusammen. Also ungefähr gleich dieses O von K und dann kam zweimal Aufwand so von K halbe. So, jetzt gehen wir das mal durch. Das heißt, ich fange an, ich beginne irgendwie, wenn ich mir das anschaue, fange ich an, ich habe irgendwie also Aufwand erstmal von K plus, ja, mit K fange ich an. Jetzt kommt zweimal der Aufwand dieser hier. Das ist zweimal, das ist irgendeine Aufwand in K halbe. Dann kommt hier danach, und es ist aufgerufen, es wird es geviertelt. Das heißt, jetzt kriege ich als nächstes den Aufwand, wenn ich das mir anschaue, O von K halbe, ja, das ist O von K plus zweimal, dann kommt hier jetzt viermal der Aufwand Sort von K viertel und so weiter. Ja, weil ich viertel das und so weiter, geht also runter. Das heißt, ich habe dann irgendwie zweimal O von K halbe plus viermal Aufwand von K viertel plus und so weiter. Dann kommt halt irgendwie diese Zweierpotenz. Ja, irgendein 2 hoch i mal Aufwand K durch 2 hoch i. Das, können Sie sagen, dieses O, wenn Sie das auf der Seite vorher anschauen, ist ein ganz einfacher Ausdruck in diesem K. Mit anderen Worten, das kürzt sich wirklich aus. Größenordnungsmäßig. Das heißt, ich komme in einen Bereich, wo ich dann kriege, das ist O von K plus O von K plus O von K. Das Schöne an der O-Notation ist ja, dass man eben diese ganzen Konstanten mal und alles in einem einzigen O versteckt und sagt, ich brauche das nicht angucken, wie sie das genau auswählen, was da im Druck oben und unten steht. Es geht nur um Größenordnung. So, wie oft habe ich das? Naja, wenn Sie jetzt anschauen, ich fange mit K an, das nächste ist K halbe, dann K viertel, K achtel, K sechzehntel, K 32, K 64. Das heißt, ich kriege Logarithmus K solche Terme. Ja, das heißt, insgesamt habe ich hier Logarithmus K. Mit anderen Worten, ich kriege hier als Aufwand von Merge Sort, also das Ganze ist ein Merge-Sort. Kriegen Sie, wenn Sie K-Elemente haben, ist in der Größenordnung O von K mal Logarithmus K. Und das klingt spannender als K-Quadrat. Ja, K mal Logarithmus K könnte deutlich besser sein. Wie gesagt, wenn Sie von 1000 auf 1 Million Elemente gehen, müssen Sie überlegen, was der Unterschied zwischen Logarithmus und dem quadratischen dann ist. Also der klingt deutlich besser, dieser Algorithmus. Es gibt jetzt aber noch einen, den ich Ihnen zeigen will, und dann schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an, im Augenblick. Es gibt noch einen, der diese Idee umsetzt, und das ist der sogenannte Quicksort. Wenn der Name Quicksort, der übrigens von Tony Hoare stammt, also für Arrays ist der von Tony Hoare, geht nur auf C-A-R-Hoare, das ist mal so eine Literatur. Es gibt so ein paar Größen, so Gründerväter Informatik, die man im Laufe der Zeit lernen soll. Tony Hoare ist einer davon und nicht, Sie werden den Namen wiedererkennen oder mal gehört haben, über von Hoare-Logik, habe ich da mal kurz was erwähnt, spielt eine ziemlich große Rolle, die geht auch auf ihn zurück. Aber das waren eben Zeiten, das war das Schöne, diese Urväter, die konnten sich noch einen großen Namen mit Algorithmen machen, die wir heute im ersten Semester erklären.
Ja, das ist einfach in den Anfängen einer Disziplin, da liegen sozusagen die Perlen noch einfach rum, nur zum Aufsammeln. Auf der anderen Seite unterschätzen Sie nicht, wie schwer es ist, als Erster so eine Idee zu haben. Wenn man sie mal hatte, ist es ziemlich leicht, die Anschlüsse zu erklären, aber als Erster draufzukommen, ist nicht ganz so leicht. Vor allem kann ich Ihnen auch eins sagen, wenn sich jemals irgendwann später in Ihrem Studium, wenn Sie so ein bisschen mehr Sachen schon kennengelernt haben, sich mal die Arbeit mal in alten Papers nachzugucken, wo sind die Algorithmen eigentlich zum ersten Mal vorgeführt worden, dann kann ich Ihnen sagen, Sie werden fast nichts verstehen. Das Problem ist, da haben die Leute die wirklichen Hybrid, Pointer, Ketten und Assembler-Institutionen durchgearbeitet und das dann sehr maschinennah beschrieben. Und heute diese vielen, vielen Leute, die über diesen Algorithmus gearbeitet haben, nachgedacht haben, in Lehrbücher reingeschrieben haben, wird es immer klarer und abstrakter und irgendwann ist es so simpel, dass man sagt, kann man im ersten Semester erklären, kein Problem. Kann jeder verstehen, wenn es ein bisschen Mühe gibt. Aber das Original war sowas von verhauen, das sieht man noch gar nicht in Algorithmus, der ist erst im Laufe der Jahre erkannt worden, dass eigentlich dieses ganz einfache Prinzip dahinter steckt. So ähnlich ist ein Quicksort auch. Der hat übrigens, wenn man genau reinguckt aufs Race, ist der nach wie vor nicht trivial. Ich kenne, ich war zum Glück nicht der Autor, aber ich war dabei, als in einem bekannten Lehrbuch dieser Algorithmus das Beispiel genommen wurde. Und in jeder Korrekturform, also in jedem Korrekturdurchgang, kam irgendeiner sagt, der Quicksort-Algorithmus ist falsch, den sollten wir umprogrammieren. Und das letzte Mal, da habe ich mich auch beteiligt, das war in alten Zeiten vor Tech und im ganzen Rahmen, da kriegten sie vom Verlag die Druckfahne geschickt, die der Setzer gesetzt hatte. Da müssen wir mal durchgehen, ob der Setzer beim Gleichsatzsetzen einen Fehler in die Formel gebracht hat. Und bei der Gelegenheit lernen sie dann zum Beispiel die Korrekturzeichen, die im Druckgewerbe benutzt werden, weil sie müssen den Setzer in seiner Notation sagen, was er noch ändern muss. Und da werden eigentlich nur Tippfehler oder Satzfehler gesucht. Und da, das war das letzte Mal, dass wir dann doch den Quicksort-Algorithmus korrigiert haben. Der war nicht auch auf den Druckhahn falsch. Am Schluss war er richtig. So, irgendeiner Analyse, wir können mal versuchen, ihn zu beweisen, bevor wir ihn ins Buch packen, endgültig. Das Buch ging übrigens so systematisch programmieren. Das ist so, was ist die Idee dahinter? Die ist eigentlich ganz einfach. Ich sage folgendes. Sort von empty ist empty, das wird Sie, glaube ich, nicht sehr überraschen jetzt. Dann sagen wir Sort von S. Und jetzt mache ich mal wirklich, gehe gleich mal auf die sichere Seite und sage, ich nehme gleich mal ein Element plus den Rest. Und was ist eine Idee, die ich jetzt haben könnte? Ich mache es wieder an meinem Kartenspiel. Ich nehme mir irgendeine Karte raus, das kann auch die erste sein. Beliebig, erratisch, random. So, irgendeine Karte, was ist jetzt meine Testkarte? Und jetzt mache ich folgendes, ich sage, okay, ich nehme den Stapel, und sag einfach links die kleinen, rechts die großen. Also, die ist kleiner als die. Die ist kleiner. Die ist größer, 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 kleiner, größer, kleiner, kleiner, größer, bla, bla, blub, blub. Und so weiter, ja? So. Jetzt habe ich zwei Stapel. Beide Stapel sind nach wie vor unsortiert. Aber ich weiß, links sind alle klein, rechts sind alle groß. Das weiß ich schon mal. Und die ist dazwischen. Das heißt, ich habe drei Stapel. Es können auch mehrere drin sein, dann tue ich alle, die gleich sind, auf den Stapel. Also links die kleinen, Mitte von innen aus umgekehrt natürlich und rechts die großen. So, jetzt fange ich an, okay, sortieren und hier sortieren. Ja, dann mit irgendeiner Methode kommen die sortiert zurück. Jetzt habe ich hier einen Stapel. Die sind alle kleiner als meine, unsortiert. Die sind alle gleich meiner Karte und die sind alle größer als meine Karte und auch sortiert. Ja, jetzt ist doch prima. Fertig. Ja, das sind alle kleinen, alle großen, brauchen nur aufeinander legen. Sie sind ja sortiert. Also, ich mache einmal diesen Split. Das heißt, ich sage, let small, dann medium, und large, das ist zumindest, wenn Sie wenn Ihr Englisch irgendwie britisch angehaucht ist, sollten Sie Englisch in Amerika gelernt haben, würden Sie natürlich Big, Huge und Giant stattdessen sagen. So, was sind die Small? Das sind alle, die kleiner als mein A sind. Und da filtere ich meinen Rest durch. Hier sage ich, das sind alle, die gleich A sind.
Und das sind alle, die das sind alle, die größer A sind. In, und jetzt geht's los, sort small, dann konkateniert mit, jetzt muss man sich A, Consilium, vergessen Sie nicht Ihr A, nicht, dass es verloren geht dabei, und konkateniert mit sort large. Und Algorithmus ist fertig. So, dieses hier, kann ich mir überlegen, was passiert, diese drei Filteroperationen, also wenn ich mir den Aufwand wieder anschaue, Aufwand bezogen auf n, wieder im statistischen Mittel, das ist wichtig. Was wird bei a von n passieren? Wir können davon ausgehen, Medium, es werden wenige gleich A sein, vielleicht sogar nur ein einziges, aber Small wird die Hälfte und Large wird die Hälfte sein. Das heißt, ich muss zunächst mal, ich habe hier drei Filteroperationen, jede von denen ist in Ordnung N. Ja, das heißt, ich kriege dreimal ON, das sind diese Filters, ja, diese Filteroperationen. Ja, Small, Medium, Large muss ich erstmal rausholen. Und dann wird es verbunden mit zweimal den Aufwand von n halbe im statistischen Mittel. Wenn alles gut geht, sind meine beiden Stapel gleich groß. Wenn es dumm läuft, sind die sehr unterschiedlich groß. Aber im statistischen Mittel, im besten Fall, sieht es dann so aus. Das kommt uns bekannt vor, das haben wir im Workshop auch gerade gemacht. Das heißt, wie bei NerveSort, das kürzt sich dann ja raus, wenn wir diesen Aufwand uns anschauen, das wird dann n halbe, n viertel, n achtel, n sechzehntel sein, jeweils mal 2 mal 4 mal 6 mal, mal 8 mal 16. Das heißt, wir werden wieder in die Größenordnung kommen, Größenordnung von n log n. Ja, das ist die gleiche Überlegung, ich kriege dieses on plus on halbe plus on viertel plus on achtel und so weiter. Das ist dann das Spielchen, immer mit den Faktoren dabei. So, das heißt, ich habe wieder einen O-N-Log-N-Algorithmus. Das klingt besser als N-Quadrat. Aber stellen Sie sich mal Folgendes vor. Ich habe meinen Stapel jetzt sortiert. Ich mache mir den Spaß und sage, Dirk, sortiere nochmal. Und mache Quicksort. Was passiert? Also okay, ich nehme meinen ersten als Vergleich. Und links die kleinen, rechts die großen. Da sortiert ist er der kleinste. Alle größer. Klar, so. Also, im Aufruf 0, 1, Rest. Blöderweise auch sortiert. Sortier mal die hier, okay, nimm eine und da. Und so weiter. Mit anderen Worten, ich habe einen N-Quadrat-Algorithmus. Wenn er sortiert ist, das ist skurrile am Quicksort. Wenn der sortiert ist, ist er wieder N-Quadrat. Mit anderen Worten, wenn ich Quicksort einen Stapel ein zweites Mal sortieren, macht nicht mehr N log N, macht plötzlich N-Quadrat-Operation. Ja, das heißt, wir haben hier das völlig Verrückte, dass wir einen Algorithmus haben, der, wenn wir ihn auf einen bereits sortierten Stapel ansetzen, eher extrem schlecht wird. Aber, falls es schon sortiert ist, haben wir O von n Quadrat. Das nennt man dann den Worst Case. Das heißt, mit Quicksort haben wir einen Algorithmus, der im statistischen Mittel n log n hat, im Worst Case aber n Quadrat. Fragen, wie geht damit um? Merge-Sort hat immer N log N. Dann gibt es verschiedene Techniken, das zu machen. Zum Beispiel kann man sagen, naja, hätte ich nicht die erste Karte genommen, sondern eine aus der Mitte, wäre es besser gewesen.
Dann gebe ich ihnen natürlich einen Stapel, der so gemein vorsortiert ist, dass genau in der Mitte die kleinste ist und die dann so verteilt sind, dass ich sie wieder ärgern kann. Ja? Man kann beweisen, dass für jede Wahl, man nennt dieses eine Element, an dem ich Split mache, das sollte man vielleicht als Begriff dazu sagen, der kommt auch in anderen Disziplinen vor, man nennt dieses Element A, an dem hier gemessen wird, das sogenannte Pivot-Element. Das kommt eigentlich eher in der Numerik vor. Dieses Pivot-Element, das an dem wird sozusagen diese Aufstellung gemacht. Sie brauchen halt irgendeine Strategie, mit der Sie Pivot-Elemente finden können. Aber zu jeder Strategie, die Sie mir sagen, wie Sie Ihr Pivot-Element wählen, kann ich Ihnen einen Array mindestens geben, wo Sie wieder einfach labern. Da muss ich zwar ziemlich knobeln, ich muss mein Array Ihrer Strategie anpassen. Aber wenn Sie das als spieltheoretisches Problem auffassen, Sie haben also dann immer einen Gegner, das heißt, zu jeder Strategie kann der Gegner, wenn er clever ist, einen Gegen-Array finden. Es wird dann auch mit statistischen Maßnahmen gearbeitet, dass man sagt, okay, wir nehmen an, das Ganze ist normal verteilt und nehmen dann einen Wert entsprechend dieser Normalverteilung und dann wird es in der Praxis wieder wesentlich besser und funktioniert auch gut. Sie können ja auch eins sagen, das A muss ja nicht unbedingt in der Menge drin sein. Ich kann auch eigentlich anhand von irgendwas splitten. Dann müssen Sie aber aufpassen, dann ist nicht mehr garantiert, dass Medium auf jeden Fall ein Element enthält und dann können Sie im Worst Case da reinfahren, dass eine der Hälften leer wird. Und dann terminiert es wieder nicht. Also dann wird es unangenehm. So, das heißt, es gibt verschiedene Tricks, um das zu verbessern, aber es bleibt eigentlich dabei, im Worst Case können Sie, egal welche Strategie Sie wählen, immer wieder bei n Quadrat landen. Wir haben mal versucht, diese Dinge zu illustrieren, so eine Art Animation zu machen. Also die Frage, dass wir abdunkeln, das war doch hier oben irgendwie. Das ist schlecht, oder? So, dieses Programm, wenn man jetzt nicht das, was ich hier gemacht habe, ja, ist immer besser. Wenn sich ganz irgendwann muss es anhalten. Okay, schon gut. So, das heißt, was Sie hier sehen, ist eine Animation, die nicht in Oval gemacht, sondern ist eine Animation, die wir in Java geschrieben haben. Das sind diese vier Algorithmen auf Arrays. Aber im Prinzip sind die gleich, habe ich gesagt, ob es ist oder Arrays. Nur in Opal ist so eine Animation mit paralleler Programmierung ein bisschen aufwendiger. Wir haben es einfach für die Java-Programmierung mal gemacht und das benutze ich hier einfach. So, das heißt, wir können uns mal angucken, wenn wir zum Beispiel uns anschauen, diese Insertion Sort. Ja, wir nehmen also irgendeine Punktbeuge, das ist ungefähr so, wenn das i-te Element den Wert j hat, haben Sie einen Punkt bei i j. Und nach dem Sortieren soll das eine aufsteigende Diagonale sein, so ungefähr. Ja, weil dann die mit jeder Position die Dinge anwachsen. Insertion Sort geht links los und der muss dann so schön reinwandern. Und das sieht dann, wenn das alles funktioniert, ungefähr so. Wenn er laufen würde, tut er nicht. Also den Insertion soll wieder ausgegangen, so geht der wieder aussehen. Der mag mich doch nicht. So, mal eine schöne Animation probieren, das geht noch wieder nicht. New. Jetzt kann es. So. Wenn Sie das anschauen, was da passiert, wenn Sie das Bild etwas runternehmen, dann sieht es so aus, er nimmt halt ein Element, immer das erste, so was Sie links diese aufsteigende Diagonale sehen, das ist schon sortiert, er nimmt immer das neueste Element und sortiert es ein. Denn der wandert jetzt langsam rein, bis er die Stelle gefunden hat, wo er hingehört. Das sehen hier immer insert, 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 insert und so weiter. So hummelt er sich da langsam rein. Ja, das zieht sich ein bisschen. Jetzt vergleichen wir mal den Selection Sort. Mit dem nehmen wir den auch mit und machen mal neu und lassen die beide mal laufen. Wenn man sich das Selection Sort nimmt den kleinsten und schiebt den nach links rüber. Ja, dass den kleinsten finden, zieht sich etwas. Der Insertion ist schon so weit, sehen Sie, hier läuft da einer, der hier, da hummelt er sich gerade durch. Ja, und der da drüben sortiert schon ziemlich schnell. Und der Zähler zählt die Anzahl der Operationen, die da laufen. Ich denke, ich versuche es mal zu beschleunigen. Mal gucken, ob das die Brücke macht. Eine interessante Frage ist, wer schneller sendet. Da schätzen Sie, wer gewinnt. Beide gleich, das sind die Leute, die nicht entscheiden können. Ja, also Sie sehen, den Surfer ist deutlich weiter als das Selection Sort. Ja, das sieht also schon so aus, als ob der Selection Sort echt einen Vorteil hat. Den Surfer echt einen Vorteil. Machen wir es mal noch ein bisschen schneller. Ja, also ein echter Wettlauf, der macht wirklich Spaß. Ja. Das ist. Ja, lange dauert es auch nicht mehr. Aber irgendwie hat er leicht. Irgendwie setzt das Elektro zum Endspurt an, habe ich das Gefühl. Dann gibt irgendwas mehr Gas inzwischen. Aber ich habe immer noch einen massiven Vorsprung. Aber Sie sehen eins, ein Surfer drückt ein wenig Problem. Die Liste, in die er einsortieren muss, wird immer länger. Während das Elektro-Sort bei immer weniger Elementen den Grenzen finden muss. Ja, das heißt, pro Schritt wird beim Insertion Sort happiger, aber er ist schon deutlich weiter. Also er ist schon fast fertig. Der andere hat auch eine ganze Meute. Ja, zieh ein Lauch. Ein Hauptunterschied. So. Das ist nur ein Zählgerät, das brauchen wir nicht gleich gehen. Also, es zieht sich etwas, das Ganze. Jetzt schauen wir mal an. Was macht eigentlich dieser Merge Sort? Na komm. So, machen wir neu. Ja, der macht meine Haken nicht. So. Also, jetzt versuchen wir einmal den Merge Sort anzugucken. Was passiert hier? Sie sehen, der sortiert erstmal links, der sortiert wieder einen Stapel. Und jetzt mischt er zusammen. Jetzt mischt er die beiden. Jetzt fängt er an, die andere Hälfte. Er macht es an der Reihe nach. Man könnte es auch parallel machen. Jetzt wird er dann hier gleich dann den nächsten zusammen haben. Jetzt hat er dann den linken und der jetzt gleich entstehen wird. Die beiden macht er zu einem, das ist zusammenmischen. Und jetzt werden die zusammengemischt. Und so weiter. Jetzt fängt er rechts an. Ja, das heißt, ich spiele das Spiel nochmal hier. Lass mich mal etwas schneller fahren. Und so weiter. So, jetzt ist die Frage, wenn wir einem Quicksort eine Chance geben. Was macht Quicksort? Wenn Sie anschauen, das macht links die Kleinen, rechts die Großen. Da sehen Sie, das sammelt links die Kleinen, rechts dann die Großen. Und die sortiert er jetzt, also schon mal fertig. Und jetzt macht er rechts, da macht er wieder aus den Großen die etwas kleineren und die etwas größeren. Seht ihr diese Spindel? Links die kleinen, rechts die großen. Das macht er jetzt wieder. Das heißt, er schnürt sich so spindelartig immer ein. Und dann, wenn er die komplett fertig hat, dann sind sie ja schon am Ende. Das heißt, dieses Konkatenieren ist dann relativ schnell. So, und jetzt müssen wir als letztes, wie sie das gehört, so, ist der auch noch fertig. Jetzt lassen wir mal den Quicksort, den Merge Sort, den Insertion Sort und den Selection Sort. Das heißt, machen wir mal so, machen wir alle neu und lassen wir gemeinsam loslaufen. Dann gucken wir mal, die oberen beiden sind ON, Log N und die unteren sind ON Quadrat. Und wenn Sie jetzt die Zeiten anschauen, dann sieht das für die beiden da unten schon ein bisschen triste aus. So, also Merge Sort und Quick Sort nehmen sich auch so ein bisschen ein Kopf an Kopf, weil das hängt, wie gesagt, von statistischen Verteilungen ab. Das heißt, es ist gar nicht zu sagen, wer da dann am Schluss wirklich der Schnellere sein wird. Schauen wir mal, das wird ein heißes Kopf an Kopf, aber mir scheint, der Quick Sort ist ein Tick früher fertig. Naja, gut, der Selection Sort sieht noch ein bisschen traurig aus. Da hat der Quicksort schon dran. Jetzt machen wir zum Spaß, weil es so schön ist, dass wir auch mal einen Bubble Sort, dann kommen wir mal auf den Bubble Sort. Das ist der Bubble Sort, der hat nur diesen schönen Namen. Die Idee ist von Seifenblasen. Das heißt, sie lassen immer in zwei falsch stehen, vertauschen sie die. Und das machen sie so lange, solange noch welche da sind. Auch n Quadrat. Es gibt den Deep Sort, Und es gibt den Parallelquicksort. Was ein Parallelquicksort machen ist, Sie haben ja links die kleine, rechts die große. Das heißt, Sie starten zwei Prozesse. Wir haben heute mehr Kernrechner. Dann lassen wir einfach parallel sortieren, die beiden. Also, dann machen wir mal alles neu. Nehmen wir mal ein paar mehr Elemente, damit es sich lohnt. Oh, der ist noch nicht drauf. Na komm. Und dann machen wir. So, und jetzt lassen wir die einfach alle mal gemeinsam loslaufen. Und dann gucken wir, was passiert. So, der Heapsort macht einen recht guten Eindruck. Der Heapsort läuft etwas zäh hier noch. Aber er tut ein bisschen. Und noch sind sie am Verteilen der Elemente. Der Heapsort macht einen sehr guten Eindruck. Das ist eine baumartige Geschichte, die haben wir nicht besprochen. Der Bubblesort, da tut sich nicht so richtig viel. Der Heapsort schaut schon ganz gut aus. Der Parallel Quicksort, da ist schon ein bisschen am Laufen. Mal gucken, das Wetterend und Worksort ist auch schon ein gutes Stück weit. Bei Heapsort wird es jetzt etwas zäher. Das letzte Sort macht natürlich Spaß. Ja, das ist doch einfach toll, den anzuschauen. Ja, wie das letzte Sort hier durcharbeitet. Schauen Sie mal, der Parallel Quicksort hat es hinter sich. Also das Einsetzen von vielen Prozessen bringt dann doch was. Ja, der lässt einfach direkt noch parallel arbeiten. Das ist das, was ich versucht habe, Dirk immer zu überreden, die Karten zu nehmen und mal hier zu verteilen. Das Aufsammeln macht dann Arbeit. Der Quicksort ist, glaube ich, Nummer 2 in dem Rennen. Zweiter Platz geht wohl an den Standard-Quicksort. Jetzt sind Merge und Deepsort am Laufen. Das wird auch eng. Merge hat gewonnen. Deepsort. Aber Heapsort ein Vorteil ist auch N-Log-N und garantiert immer N-Log-N. Ja, Selection Sort, okay. Ich glaube, da müssen wir das neue Jahr warten. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten, ein gutes neues Jahr. Hey, wir sehen uns am Freitag noch. Halt! Wir sehen uns am Freitag noch. Tschüss!